Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro, Alexander Böker.
Wenn du dich fragst, warum deine Ads so rumdümpeln und die von anderen irgendwie durch die Decke gehen und das regelmäßig, dann solltest du jetzt dranbleiben, denn wir schlüsseln heute auf, was die Top-Performer im Bereich Social Advertising anders machen als du. Und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nerds Podcast mit einem ganz besonderen Gast, seine Premiere hier. Bei mir ist der Max. Hallo Max.
Grüß dich, Alex. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein bei der Premiere hier auch tatsächlich. Sehr, sehr cool.
Sehr schön, ich freue mich. Und wir sollten vielleicht nochmal ganz kurz erklären, Max, was machst du so denn beruflich?
Beruflich? Also mein Background ist 100% Performance-Marketing. Habe vor, über 8 Jahren mittlerweile angefangen mit dem ganzen Thema. Mittlerweile bin ich Co-Founder von DeadAds. Das ist eine Creative-Analyse-Lösung von Performance-Marketer für Performance-Marketer und Creative Strategists. Ganz simpel gesagt, zeigt dir einfach auf, was deine best-performenden Werbeanzeigen sind, warum sie funktionieren und was du als nächstes produzieren solltest. Das ist nicht nur für einzelne Personen, sondern für Teams, Brands und so weiter und so fort. Ganz kurz gesagt, ist das, was wir so machen.
Und das heißt nämlich in der Konsequenz, und das ist das Wichtige für euch, dass der Max Einblick in ganz, ganz viele Accounts hat und hat bei uns beim AdsCamp darüber gesprochen, 50 Millionen monatliche Adspend verteilt über 1500 Accounts. Und was lernt man denn da? Und dann mache ich schon mal einen kurzen Spoiler jetzt. Nein, es geht nicht darum, ob du den einen genialen Moment hast, wenn du am laufenden Band geile, gut performende Ads produzieren willst, sondern es ist ja leider ein bisschen komplizierter und ich möchte jetzt auch schon mal alle enttäuschen. Es ist leider verflucht viel Arbeit.
Korrekt. Da hast du vollkommen recht.
So, und wir gucken uns jetzt einmal an. Wir steigen ein bisschen ein, weil ich glaube, für viele ist der Prozess nicht so richtig klar, wie was passiert bei Agenturen, die ja auch bei dir dann Kunde sind, auf diesen Accounts, also bei Leuten, die sich eigentlich wirklich ausschließlich um das Thema kümmern. Und das, was du erzählt hast, war ja eigentlich die, und ich zähle uns auch mal dazu, wir arbeiten eigentlich alle relativ ähnlich an dem Thema.
Ich würde sagen, die meisten arbeiten relativ ähnlich, aber es sind dann die kleinen Unterschiede, die dann wirklich einen großen Impact im Endeffekt haben. Das ist schon das, was wir sehen. Also nicht mal nur unbedingt die Agenturen, sondern auch die Brands. Alle wissen eigentlich in der Theorie, wie man es eigentlich machen sollte. Nur dann in der Umsetzung sieht es dann oft ein bisschen anders aus. Vor allem, weil meiner Meinung nach viele sich von außen sehr viel Input einholen, was gut ist, aber dann gar nicht wissen, was jetzt in ihrem speziellen Fall, in ihrer derzeitigen Situation wirklich umsetzen müssen.
Das ist übrigens ein Thema gewesen. Es hat mir sehr gefallen, dass das in einem Vortrag war, weil das so ein bisschen den Unterschied macht zu, das ist die richtige Lösung für alle. So ein One-Size-Fits-All-Marketing-Framework. Man aber unterscheiden muss, und das macht am Ende ja auch den Unterschied aus, ja. Ob du irgendwie am Beginn stehst mit einer kleinen Marke, ob du den Markt bereits dominierst, ob du schon viel durchgetestet hast. Also allein die Höhe du hast es ja auch festgemacht an der Höhe vom Spend. Ja. Das ändert schon die Welt. Und es ist noch nicht mal, ich meine, im Vortrag muss man immer ein bisschen simplifizieren. Das ist halt eine wichtige Unterscheidungsebene. Aber natürlich hängt es noch damit zusammen, wie hoch dein Volumen ist. Bist du im hochpreisigen Markt, bist du im niedrigpreisigen Markt unterwegs und so weiter. Und das macht am Ende ein bisschen die Herausforderung auch, dass man nicht einfach sagen kann, dieses System mit 4 lustigen Buchstaben funktioniert jetzt für jeden.
Es ist so. Also du hast gerade eigentlich schon richtig gesagt, es ist ein massiver Unterschied. In so einem Vortrag versucht man natürlich dann irgendwie einen Großteil damit helfen zu können, aber es gibt natürlich immer feine Unterschiede und dann muss man es halt so eine gewisse Schablone versuchen, irgendwo drauf zu packen, was mir wichtig war einfach, dass man es gewissermaßen einkategorisiert und natürlich gibt es hier und da immer mal Ausnahmen, aber es gibt halt einfach meiner Meinung nach grobe Stages, wo du dich halt eben befindest und was in diesen Stages dann wirklich der größte Hebel ist, weil wenn du es noch gerade am Anfang bist und nicht mal wirklich weißt, ob dein Produkt vermutlich über Social überhaupt verkaufbar ist, dann muss man sich vielleicht noch nicht Gedanken machen, wie ich jetzt von einem einzigen Werbeanzeige 700.000 unterschiedliche Varianten erstelle über irgendeinen AI-Workflow, sondern du solltest über ein paar andere Dinge vielleicht Gedanken machen, als jetzt über die N8N-Connection.
Korrekt. haben wir schon jetzt was Wichtiges gesagt. Das muss man, das ist so ein bisschen Disclaimer über allem. Wir sprechen jetzt ein bisschen über das Thema. Und ich glaube, das wird für alle hilfreich sein, weil es natürlich ein paar Dinge gibt, die man müssen alle eigentlich berücksichtigen. Aber das ist keine Blaupause, die jetzt für jeden gilt am Ende. Trotzdem, ja, glaube ich, ein paar Arbeitsschritte, die du auch aufgenommen hast, in der Art, wie das Thema Creative Strategy angegangen wird,
ja,
fehlen nach meiner Auffassung bei vielen Marken einfach. Und deswegen wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir uns mal von der Seite vielleicht nähern, weil der Begriff Creative Strategy ist so breit und da verbirgt sich entweder viel oder sehr wenig dahinter, je nachdem, was so eine Marke denkt. Was sind denn so die Erkenntnisse, die du mitgebracht hast?
Ich glaube, das Wichtigste ist, also ich denke bei Creative Strategy, und das denken wir auch immer bei Dadads dran, wie wir unser Tool im Endeffekt auch langfristig aufbauen möchten, immer an das Creative Strategy Flywheel. Das heißt, für mich startet Creative Strategy erstmal grundsätzlich mit der Research, um erstmal wirklich ganz basic, wie man es im Marketingkurs in der Vorlesung mal gehört hat, mit zu verstehen, wer sind deine Kunden überhaupt? Um es mal bloß ein bisschen mal auch in die Praxis mit reinzunehmen. Wenn du schon Ads geschalten hast, meine ich damit, schau dir mal wirklich an, wer kommentiert denn unter deinen Ads? Wer, wenn du jetzt mal einen Shopify-Store hast, wer kauft denn wirklich bei dir? Ist es Uli 57 aus München oder ist es Tim 19 aus München? Jetzt habe ich zweimal München genannt, aus Köln als Beispiel. Davon, dass man so ein wirkliches Gefühl dafür hast, wer ist wirklich so deine Zielaudience, wer kommentiert mit dem Ganzen, dass man wirklich weiß, okay, wer ist wirklich deine Audience, für wen baust du überhaupt die Ads? Also so ein grundsätzliches Research, was auf deinem Markt passiert. Hat jeder mal gesagt, ja, habe ich mal gemacht, ich habe mir irgendwie so einen Persona-Workshop gemacht, ja, du kennst es wahrscheinlich auch. Ja. Es ist immer dasselbe, mit dem sollte es mal irgendwo starten und die Begriffe, die da noch so durchlaufen, also mit der Research startet das Ganze, dann geht's rüber über die Ideation, also sprich, basierend auf der Research mit Ideen aufzukommen, dann mit den Ideen, die muss man ins Briefing packen, weil meistens setzt man selbst nicht alles um, sondern es ist ja irgendwo so ein Team noch mit Content-Creatern und so weiter und so fort, dann kreiert man den Content launcht man dann. Und danach geht's dann in die Analyse. Und das ist so ein bisschen für mich dieser Creative Strategy Circle. Und die Core-Aussage von meinem Vortrag war, dass die besten Brands den wirklich perfektioniert haben in den einzelnen Steps und dass dieses Creative Strategy Flywheel immer sozusagen am Laufen ist.
Und leider muss man sagen, dass in vielen Fällen, das könnte schon eine Ursache sein, es bei einigen Marken kein Flywheel ist, sondern vielleicht ein Ei oder es könnte sogar ein Quadrat sein, was natürlich nicht so gut läuft. Ja. Das ist, beginnt schon und manchmal fehlt auch schon der erste Teil, du hast das gerade gesagt, Research, das heißt irgendwie mal das Thema Zielgruppenverständnis aufzubauen und nicht, und das finde ich halt auch mal so wichtig, nicht einfach anzunehmen, sondern tatsächliche Belege dafür zu finden. Ja. Weil damals, als ihr euch zusammengesetzt habt in einem kleinen Raum und mit einer Agentur und 32 Stunden die Persona-Entwicklung gemacht habt, die danach absolut fantastisch ausgearbeitet und ungenutzt in die Schublade gelegt wurde.
Korrekt.
Also kommt ganz oft, man nimmt die raus und pustet man so den Staub davon weg und sagt, ach, das war ja schade.
Schön war's.
Das hat leider nur nichts damit zu tun, wer tatsächlich für uns zu holen ist. Und dann Kommentare analysieren, also alle Formen, wo es eigentlich so einen direkten Customer-Kontakt gibt. Also das eine ist, Leute äußern sich öffentlich bei den Anzeigen, Reviews sind ein Thema, Customer Support gibt vielleicht auch nochmal Feedback dazu ohne Ende und das lässt sich halt und es gibt schon viele, viele Quellen, die man irgendwie ranziehen kann.
Das kann man auf so vieles übertragen, auch selbst wenn man jetzt nicht unbedingt einen hier zuhört und einen E-Commerce-Store hat, sondern auch wenn du einen B2B-SaaS hast oder Lead-Gen machst. Ich kann es nur auch von uns berichten. Also die beste Source ist wirklich, wenn man bei uns in einem Onboarding sitzt und die Leute mir erzählen, was denn wirklich ihre Probleme sind. Die erzählen es mir einfach. Also du musst halt nachfragen, gute Fragen stellen. Ja. Du kriegst, die Leute erzählen es dir. Und dann hast du mal wirklich ein Verständnis, was dann auch wirklich deine Zielgruppe beschäftigt. Und es kommen dir Ad-Ideen auf, es kommen dir Ideen auf, was du an dem Produkt besser machen kannst, wenn wir von E-Commerce sprechen. Nimm einfach mal den Hörer in die Hand und telefonier mal ein paar Leute ab, die schon 5-10 Mal bei dir bestellt haben, die vielleicht auch nur einmal bei dir bestellt haben, aber um zu verstehen, was beschäftigt die, warum haben die bei dir gekauft, wie sprechen die, was ist die Wortwahl, das muss auch, wenn keiner Bock hat, irgendwie zu telefonieren, kann man das auch über Post-Purchase-Service machen, das kann man über so viele Möglichkeiten machen, ist aber extrem wichtig und das unterscheidet wirklich die guten Brands von den richtig, richtig guten, weil das merkst du in der Kommunikation einfach.
Ja. Für mich ist immer dann sagen alle, ja, wir haben schon geguckt. Und dann guckst du dir an, was sie am Ende so mitgenommen haben davon. Und deswegen, bin auch inzwischen so ein bisschen allergisch, wenn du mit so einem klassischen Value Proposition kennst, was das ausarbeitet, weil da werden immer Bullet Points hingeschrieben.
Ja, ja, ja.
Und dann hast du immer so eine Abstraktionsebene und dann hast du so eine High-Level-Pain.
Ja.
Und das ist irgendwie nicht falsch, aber auch nicht hilfreich.
Ja.
Also das ist so ein, ja, weil am Ende dann abstrahierst du zwei Level höher und dann hat jeder dasselbe Problem. So, das ist nicht die Situation, in der man das erlebt. Also dieses ganze Situative fehlt dann völlig. Und das kriegst du halt aus solchen Kommentaren, aus den Gesprächen und so weiter. Das ist dann, wenn du in so einem Gespräch bist, beim Onboarding, dann sagt er, immer wenn ich das und das mache, passiert das und das. Und das ist halt eine Situation, in der es erlebbar ist.
Genau, das sind dann aber auch schon wieder konkrete Ideen und was, ich glaube, der größte Schlüssel von dem Ganzen ist, ist, wenn man aus diesen vielen Gesprächen das tiefer liegende Problem hat, was dann auch die Core-Message ist, was sozusagen dann auch dein Ad-Angle ist. Ist es Zeitersparnis beispielsweise? Leute erzählen dir, ach, mich nervt es immer die ganze Zeit, irgendwie meine Ads zu analysieren. Also ich mache es mal als Beispiel von uns einfach. Ja. Die ganze Zeit die Ads zu analysieren, dann habe ich die Meetings und hier und dies und das. Ja. Dann ist aber der Angle dahinter, den du dann in deinen Werbeanzeigen nutzen kannst, Zeitersparnis. Das ist dann ein Beispiel, was du nutzen kannst für eine Hook, aber es geht darum, eher die Core-Probleme dahinter zu verstehen und dann gilt es, mehrere Ideen für dieses Core-Problem eben zu finden und dann zu adressieren.
Die Ausprägung. Das erste ist einmal, du verstehst sozusagen das dahinterliegende Problem und dann musst du die Ausprägung aber aus dem Lebensalltag der Leute irgendwie verstehen, wann sie denn damit zu tun haben. Also ne, wann tritt das denn in ihr Leben?
100%.
Wir sind immer noch beim Research.
Aber es ist die Basis von allem, die Research.
Ja. So, jetzt habe ich, sagen wir mal, ich habe das gemacht, Max. So, ich war fleißig. Ich habe mir wirklich diese verdammte Mühe gemacht und habe mit Menschen gesprochen.
Ja.
So, das ist ja eine Verführung, dass man im Übrigen in dem ganzen, in dem Digital-Business diesen, das nicht macht. Weil es so scheint, als würden die Daten da trotzdem liegen.
Ist ja nicht so. Dann hast du das erstmal gemacht, das ist schon mal gut. Dann ist der nächste Schritt, dass wir in die Ideation-Phase gehen. Das heißt, es geht darum, wirklich mit Ideen aufzukommen. Und wenn du mit den Leuten sprichst oder Kommentare durchliest, die meisten Leute, die im Marketing arbeiten, denen würde ich mal unterstellen, dass sie schon mal irgendwo kreativ sind. Und meistens spulen die da schon die ersten Ideen irgendwie auf, was du damit jetzt eben machen kannst. Entweder sind es Hooks, was ich gerade angesprochen habe, oder es sind bestimmte Creatives, die dir vielleicht schon irgendwie in den Kopf kommen, bestimmte Kernaussagen, die du in Video-Ads mit aufnehmen kannst. Die schreibst du im besten Fall erstmal irgendwo runter. Wenn du da noch ein bisschen Support brauchst, da gibt es so ein super kostenloses Tool in Anführungszeichen, das nennt sich die Meta-Ad-Library, wo man sich einfach mal einloggen kann, sich anschauen kann, was die Konkurrenz so treibt, aber auch drüber hinaus, was vielleicht große Advertiser treiben, wie die Creatives an sich aufgebaut sind. Also die Frage, die du stellen musst, habe ich Probleme damit in der Gestaltung, wie Ads aussehen können, wie es die Pixel verschiebe oder ist es das Messaging? Das Messaging solltest du über die Research lösen, was deine Ad-Angle sind, was deine Zielgruppe ist und die Gestaltung kannst du super inspirieren lassen aus der Meta-Ad-Library. Plus zusätzlich, ich glaube, die meisten, die hier vermutlich zuhören, konsumieren auch irgendwo Social Media. Da kommen auch ganz viele Werbeanzeigen zwischendrin durch und nicht nur Werbeanzeigen, sondern sehr gute organische Pieces und oft, wenn man sich einfach mal nur hängen bleibt und sich mal überlegt, warum hat mich dieses Video jetzt gerade gecatcht, meistens merkt man nachher, okay, was hat hier wirklich funktioniert und was kann ich aus diesem Learning, was ich hier jetzt durch meinen eigenen Konsum habe, vielleicht auch das übertragen, was ich sonst beruflich mache, und zwar Werbeanzeigen gestalten. Das sind so ein paar Möglichkeiten, die man einfach mal nutzen kann, um sich ein bisschen inspirieren zu lassen. Und ein wichtiger Key Takeaway ist, schau nicht nur auf deine eigene Branche, sondern schau branchenübergreifend, denn oft kann man, wenn man jetzt im E-Commerce ist, aus dem Lead-Gen was lernen, genauso wie Lead-Gen von E-Commerce was lernen kann. Das heißt, nicht nur in deine eigenen Nische und Bubble schauen, sondern auch so ein bisschen den Tellerrand drüber hinaus.
Und das, was du sagst, ne, aus dem eigenen Konsum heraus auch abzuleiten, das ist halt schon, das ist einem gar nicht so bewusst, aber es ist schon ein krasser Selektionsprozess, weil 98% von dem, was dir begegnet, wenn du da so Doomscrollst oder durch die Stories läuft, nimmst du gar nicht ernsthaft wahr. Ja. Also wenn du schon stehen bleibst, dann ist das schon, dann hat wer auch immer der Absender davon war, etwas Bemerkenswertes geschafft. So, und dann musst du jetzt nur noch so smart genug sein in der Sekunde. Erstens, am besten speicherst du das ab. Zweitens, dass du reflektierst und sagst, was war das Muster, was mich jetzt hier gebracht hat und inwieweit kann ich das jetzt weiterverwenden?
100%.
Ja, das ist schon, und dann sieht man schon so ein bisschen, also Leute werden eigene Ideen haben. Wir haben ja im Prinzip so eine Vorlage geschafft aus dem Research, wo man sagt, okay, wie könnte man das übertragen? Und dann gibt es halt so viel, wo ich sage, also mit Fleiß kannst du schon ein bisschen fehlende Kreativität, ehrlich gesagt, auch wettmachen, wenn du einfach, weil du wirst schon mindestens over average sein, wenn du halt die geilsten Sachen im Markt findest und eine Adaption, nennen wir es mal so, ne? Nennen wir es mal nicht klauen, sondern nennen wir es mal Adaption dafür, für dich irgendwie ableiten kannst. Das wäre schon viel, aber das ist halt auch ein bisschen Mühe.
Es ist so. Es ist einfach mal wirklich reinzugehen, sich anzuschauen, was machen andere, wie kann es aufgebaut sein. Und selbst wenn es einfach nur die Duplizierung davon ist und mit deinem Logo auszutauschen ist, schau dir einfach mal an, was ist so draußen und mach nicht alles nur auf Bauchgefühl. Du kannst auch auf Bauchgefühl vertrauen, wenn du irgendwo ein Designer ein bisschen bist. Und es gilt auch, vor allem wichtig, es geht nicht drum, einfach nur von der Konkurrenz zu duplizieren. Das wird langfristig nicht funktionieren, weil wenn die Leute in dem Markt sind, die werden die Ads der Konkurrenz sehen. Und da solltest du dir die Frage stellen, wie heb ich mich von der Konkurrenz ab? Warum soll die Person bei dir jetzt kaufen und nicht bei der Konkurrenz, wenn ihr 1:1 dasselbe Creative habt, dieselbe Messaging? What's the difference? Und die Personen werden dasselbe sehen. Deswegen, da ist es schon wichtig an der Stelle, dass man sich da auch von der Konkurrenz differenziert und nicht einfach nur Copy-Paste alles eben macht.
Es sei denn, ich habe, also es ist halt eine Frage der Marktmacht. Also wenn ich halt 20:1 im Budget überlegen bin, dann werde ich halt da mit der Strategie auch gewinnen, aber das ist halt selten der Fall. Ne? Insbesondere, ja. wenn ich jetzt nicht der Dominante im Markt bin, dann muss ich einfach sagen, ja. Ich bloß wenn ich dasselbe mache, werde ich auf keinen Fall überholen.
Ja, korrekt. Das fasst eigentlich noch besser zusammen, ja.
Also, das ist, und dann, jetzt habe ich mir diese Mühe gemacht, ne, und jetzt ist ja schon so ein Breakpoint.
Ja.
Also aus meiner Sicht so immer, wo du sagst, Idee ist gekommen, so schön, und jetzt kommt das Problem, jetzt muss das Ganze in Briefing kommen.
Ja, und da sehe ich auch oft, auch wenn ich mit den Leuten spreche, mit denen ich oft in Kontakt bin, dass oft da dann so ein bisschen mal das eingespart wird. Das habe ich mir schon die Mühe gemacht, das Ganze. Und dann wird einfach schnell irgendwie mal irgendwas rübergeschickt. Und oft ist vor allem zwischen den Performance-Teams und den Creative-Teams so ein bisschen eine Gap in der Kommunikation. Und das merkt man dann schon. Und genau da unterscheidet sich dann wirklich die Top-Leute von denen, die es halt dann nicht so ganz ernst meinen, ist in dem wirklichen Briefing-Prozess. Und da lohnt es sich mal wirklich detailliert drauf einzugehen, was man sich jetzt wirklich vorstellt. Sprich, nimm dir die Zeit, schreib ordentlich runter, nimm ein visuelles Beispiel am besten. Weil wenn es eine kreative Person ist, die deine Graphics designt, die brauchst visuell. Die hat nichts davon, wenn du einen ewig langen Text mit ChatGPT schreibst, der es dir irgendwie vorgeschrieben hat und einfach nur du den Leuten das hinklatschst, sondern wenn es ein Screenshot ist, wenn du es dir über irgendein Tool auch sogar abspeicherst und es den Personen zur Verfügung stellst. Es lohnt sich, diesen Schritt zu machen und dann drunter explizit zu schreiben, was genau deine Erwartungen daran sind. Und das Gleiche gilt dann auch später irgendwann für die Iterationen. Formulier klar, was deine Erwartungen sind, was angepasst werden soll, weil wenn du dir mehr Zeit ins Briefing investierst, hast du auch weniger Feedback-Schleifen, die danach noch kommen, weil es nicht das ist, was du dir vorgestellt hast. Und oft ist hier einfach oft dann so, ja, ich mache das mal schnell fertig, die Person wird schon verstehen, was ich meine. Ist einfach in der Praxis, habe ich schon oft mitbekommen, eben nicht der Fall. Deswegen das Wichtige an der Stelle zu sagen, mach's visuell, ist ein großes Key-Learning. Nimm dir die Zeit zu beschreiben, was du dir grob vorstellst und gib im besten Fall auch schon ein, zwei Textbeispiele mit, was man damit eben machen kann. Und im besten Fall, um das in einen standardisierten Prozess reinzubekommen, hast du ein Template, das kann man super in Asana, Notion und sonst wo anlegen, dass immer die wichtigsten Informationen, die dein Designer braucht, hinterlegt sind. Das musst du einmal aufsetzen und in Zukunft kannst du immer dieses Template für zukünftige Briefings nutzen.
Also würde ich, das ist zwingend, weil es gibt so viele Variablen drin, der Briefing-Prozess muss gleich sein, denn du willst dich ja am Ende verbessern.
Ja.
Und du willst ja am Ende eigentlich sozusagen den Briefing-Prozess rausnehmen als Fehlerfaktor. Also wenn du sagst, wir hatten wechselnde Briefing-Qualität, dann hast du wieder eine Variable drin in deinem ganzen Prozess, wo du sagen kannst, ist es vielleicht daran gescheitert. So, und deswegen musst du das eigentlich, das musst du halt festnageln, ne? Musst sagen, so ist. Und der andere Vorteil, der ja auch noch passiert, ist, Dinge wiederholen sich. Also, ja. Ihr kennt es auch, ne? Also Ad-Konzepte wiederholen sich. Ne? Ob du jetzt, sogar Hooks werden sich wiederholen in einer bestimmten Form, aber die Narrative bleiben, dann hast du irgendwie, ob du so ein Before-After-Format, also die Formate werden, egal welche Terminologie man jetzt benutzt, werden sich zum Teil wiederholen und jetzt machst du das irgendwie länger als eine Woche und dann wird dir auffallen, dass du Dinge wiederholen, sodass du eben auch relativ einfach sagen kannst, hey, wie das und das Template, ich muss es mir gar nicht jedes Mal neu raussuchen, es ändert sich nicht jedes Mal die Welt, sondern das ist sozusagen, das ist für uns ein erfolgreiches Template, denn am Ende geht es halt um die verfickten Muster, die man erkennt in dem Ganzen.
Korrekt. Und was an der Stelle dann auch wichtig ist, wenn man den Briefing-Prozess mal annimmt, der ist jetzt abgeschlossen und die Ads werden produziert, dann wird es vermutlich am Anfang, wenn du das jetzt erst anfängst, nochmal so ein bisschen Kommunikationsaufwand kommen. Mit der Zeit wird es halt immer besser und du wirst effizienter sein in dem, was du machst. Und was da auch irgendwo wichtig ist, weil du es gerade sagst, mit Muster erkennen, ist das ganze Thema Naming Convention.
Ja.
Und ich denke immer, ich habe schon so oft gesagt, viele andere haben das schon so oft gesagt, aber wenn du da mal in die Ad-Accounts reinschaust, ist das, was man immer hört, ja, ich weiß, wie wichtig es ist, wir haben eine Naming Convention, zu dem hin, was man da wirklich in der Praxis sieht, big, big difference. Und deswegen, ich glaube, das ist nochmal wirklich hier wichtig zu sagen, Naming Convention, sei es im Ad-Account, sei es aber auch selbst für die Grafiker, die bei sich irgendwelche Files ablegen, in der Google Drive oder was Gott für der Drive genutzt wird, es hilft. Es ist super wichtig, um, wenn wir jetzt von Ad-Account-Ebene sprechen, Muster zu erkennen. Und mit Naming Convention, wenn wir jetzt von Ad-Account-Ebene sprechen, ist gemeint, wie benenne ich meine Kampagnen, Ad-Sets und insbesondere die Ads im Ad-Account. Also die Namensklaviatur.
Ich möchte nochmal sagen, bitte einmal kurz Applaus und die letzten paar Sekunden nochmal hören, weil es ist so wichtig. Es ist auch wichtiger geworden. Ich will das mal kurz sagen. Warum ist das wichtiger geworden? In dem Maße, in dem wir jetzt, wenn wir speziell auf Meta gucken, einfach eine starke Konsolidierung der Accounts haben, wo du vorher halt einfach eine Differenzierung hattest in AdSets A, AdSets B, AdSets C. Ne? Ich meine, das ist jetzt schon für dich wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit her, aber es gibt immer noch Accounts, die werden so geführt. Und in dem Maße, in dem das alles konsolidiert wurde, in einem hohen Maße, ne, wird halt klar, dass du halt weniger Struktur in dem Account hast, der dir in der Auswertung hilft. Und das heißt, dass du ja trotzdem verstehen musst, sind es bestimmte Ad-Formate, sind es bestimmte Produktgruppen, wenn wir jetzt im E-Com sind, die halt eine andere Wirkung haben. Und dann geht es ja vielleicht nicht nur darum, ist es nur Abverkauf, sondern haben wir eine bestimmte höhere Thumbstop-Ratio bei einem bestimmten Konzept und so weiter. Wenn du jetzt Agentur bist, fuck, dann ist es ja noch wichtiger, weil dann kannst du ja Learnings eben über einen einzelnen Account hinaus generieren, wenn du halt konsistent in deiner Auswertung bist. Also das ist ein bisschen Pain gefühlt, glaube ich, für alle. Und deswegen siehst du das auch, weil es nicht so komfortabel ist, ne, das so diese Naming Convention durchzuziehen. Das ist halt Mühe, einmal das Commitment und das durchzuziehen, aber ist ein Game Changer.
Es ist ein Game Changer und ich kann es auch nur sagen, vor allem im internationalen Raum wird es schon noch mehr gelebt. Wir haben jetzt mittlerweile auch viel mehr internationale Kunden auch bei uns mit drin und was dort genutzt wird, um es nur als mal ein Beispiel aufzuzeigen, was man mit einer Naming Convention machen kann. Ich glaube, viele, die vor allem in E-Com unterwegs sind, die kennen es, entweder hat man mehrere Content Creator, sagen wir mal, selbst hast du, wenn du es nicht hast, du hast entweder trotzdem weitere Personen, die involviert sind, sag mal, du hast mehrere Creative Strategists, du hast mehrere Grafiker oder sonstiges. Du kannst, wenn du diese Namen beispielsweise inkludierst, kannst du genau auswerten oder auch selbst wenn es mehrere Agenturen sind, wie viel bringt mir wirklich diese Agentur, diese Creator oder sonstiges. Was wir beispielsweise nämlich bei uns eingeführt haben, ist, dass du die Revenue per Ad runter berechnen kannst. Das bedeutet, du nimmst die Purchase Conversion Value von Meta, sagen wir mal über 50 Ads hinweg und diese wird dann geteilt durch die Ad-Anzahl. Das heißt, du siehst genau, was kostet mich ein Creative, das hast du auf deiner Payroll oder halt auf deinen Kosten mit drin und dann siehst du, okay, was kostet mich die Ad zum Produzieren, aber was bringt sie mir wirklich an getracktem Umsatz auch eben ein? Und das schauen sich sehr viele gerade eben sehr gerne an. Einerseits, was bringen mir die unterschiedlichen Creator, was bringen mir die Agenturen, aber was bringt mir auch ein bestimmte Ad-Angle, ein Ad-Konzept, alles, was du irgendwo im Naming tracks, kannst du nämlich darauf basierend eben auswerten, weil du diese Gruppierung, und das muss auch nicht mal, selbst wenn du kein Tool wie DadAds hast, kannst du es in Excel, du kannst es von Meta runterladen und kannst es auswerten. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, es ist auf jeden Fall ein riesengroßer Hebel, um ein besseres Verständnis, vor allem jetzt in der Phase mit in the Elephant in the Room, Meta Andromeda, auch nochmal besser eben das auswerten zu können, um Patterns halt irgendwo zu verstehen.
Ja, und vor allen Dingen, also sehe ich auch so, also ich würde einmal challengen, wie das mit der Attribution dann aussieht, wenn du es auf eine Ad-Ebene runterbrichst, und aber sei es drum. Es zwingt halt auch, unabhängig davon von der Auswertbarkeit, zwingt es dich halt, dir im Vorfeld Gedanken zu machen, wie genau ist das hier konzipiert? Weil du kannst natürlich, je nachdem, welche Informationen du unterbringst, und wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich will eine Auswertbarkeit nach Ad-Formaten, nach Hooks oder nach anderen Elementen, die da kommen, dann musst du halt eine bewusste Entscheidung treffen, dass das in der Ad so drin ist. Und dann sind es eben nicht so, das sah irgendwie ganz nice aus, Ads, sondern das sind halt konstruierte. Weißt du, dann hast du halt eine Annahme und dann kannst du das auch thesenbasiert angehen.
Und das, ich, ich finde, es ist auch immer so wie so eine Art Safety-Mechanismus, bevor du eine Ad überhaupt live nimmst, weil du musst dir diese Naming-Convention und die musst du oben eintragen. Klar kannst du dir auch so einen Sheet irgendwie generieren, wo dir automatisch Namen generiert wird. Also du musst dir da vorher, genau wie du gesagt hast, überlegen, was ist Ad-Format, was ist Konzept, was ist der Angle, was ist die Awareness-Stage, Produkt und so weiter und so fort.
Genau. Das zwingt dich halt in ein System, finde ich, wo man dann eben weggeht von dem, ich nenne es immer so, ausprobieren gegen testen. Weißt du, ausprobieren ist so, ja.
Machen wir mal irgendwas.
So. Und testen ist halt mit System.
Ja.
Und das ist, und nur bei einer von beiden Lösungen kannst du lernen.
Also. Es ist so. Es ist so.
Apropos Auswertung.
Also, dann da sind wir im wichtigsten Part, nachdem wir jetzt auch die Ads gelauncht haben, nachdem wir hoffentlich, ich hoffe, ich sehe nicht in Zukunft nicht mehr noch Ad 1 minus Copy, die Naming Convention implementiert haben, kommen wir dann zum Analyse-Part. Und da ist es vor allem wichtig, weil oft viele schließen dann einfach mit dem Launch der Ads ab. Die schauen dann vielleicht noch rein, okay, funktioniert die Ad oder nicht, dann wird einfach deaktiviert, aber meistens werden es keine Learnings draus gezogen. Und in dem Part hilft dann halt extrem erstmal nochmal die Naming Convention. Aber ich glaube, das Wichtigste, was man davor machen sollte, und das ist das, was ich bei den Brands auch immer wieder sehe, die meisten arbeiten mittlerweile immer in so Batches, wie sie jetzt Creative launchen. Das heißt, sie haben einen bestimmten Timeframe, sagen wir mal eine Woche, immer Montag ist irgendwo ein Meeting. Und dann wird evaluiert, okay, wie gut haben die Creatives jetzt, die wir letzte Woche gelauncht haben, performt. Und das Wichtigste, was man dort definieren sollte, ist erstmal, wann ist für mich eine Ad eine Winning-Ad? Und das ist pro Firma wirklich unterschiedlich. Also, dass man sich mal wirklich überlegt, was ist mein Nordstern, auf den ich hin optimieren möchte? Mhm. Möchte ich auf Neukunden optimieren? Möchte ich auf Awareness, auf Impressions optimieren? Na, kann ja whatever sein. Aber dass man sich mal klar definiert, was ist mein Ziel von dieser Kampagne, die ich gelauncht habe, von dem Creative Batch? Und was, worauf möchte ich hin optimieren? Dass man wirklich auch mal sieht, okay, ich launch in der Woche beispielsweise 50 Ads. Wie viele von diesen gelaunchten Ads erfüllen jetzt wirklich die Kriterien, eine Winning-Ad zu sein, auf die ich dann auch eben aufbauen kann? Und da soll man es auch nicht zu komplex machen mit, okay, Thumbstop-Rate muss das sein, CTR das und alle Metriken irgendwie komplex mit reinmachen und komplexer als es ist. Ich glaube, wichtig ist einfach nur, wenn wir vor allem jetzt vom Performance-Marketing sprechen, eine Nordstern-Metrik zu definieren, die irgendwo mit einem Spend noch irgendwo zu verknüpfen und dann zu schauen, okay, wie viele von den Ads, die ich gelauncht habe, erreichen diese Nordstern-Metrik oder diese Winning-Rate und dann daraus abzuevaluieren, okay, was ist für mich jetzt wirklich, was ist die Hit-Rate, also wie viele von den Creatives, die ich gelauncht habe, treffen wirklich diese Kriterien im Verhältnis zu dem, was ich gelauncht habe.
Das ist auch nochmal ein Punkt, weil dann trifft es sich auch ein bisschen mit dem Media-Buying, du hast auch gesagt, mit welcher Summe, weil das ist ja auch am Ende ein bisschen die Frage, wenn wir über Mengen von Creatives sprechen, das muss im Verhältnis zum Budget stehen, sodass du irgendwie, du musst das, ne, das ist also früher gab es eigentlich nur das Szenario, es gab eigentlich zu wenig Creatives pro Euro, so sozusagen. Und dann ist irgendwie, hey, jetzt ist die Produktion viel, viel einfacher. Und jetzt hast du zum Teil ein Verhältnis da, wo du denkst, du kriegst gar keine Signifikanz in die Ergebnisse rein, weil du eigentlich du wirfst 100 neue Assets rein, du hast aber gar kein passendes Budget dazu. Du hast jetzt irgendwie, du kannst durchschnittlich 4,80 Euro pro Asset ausgeben, dann musst du nicht machen. Also dann halt sie zurück. Am Ende wirst du ja mit einer kalkulierten Winrate irgendwie arbeiten und dann sagen, wie viel Geld würde dann auf die Winner gehen? Ist das ausreichend, um meine Ziele zu erreichen? Das andere noch ganz kurz zu dem, was du gesagt hast, Max. Natürlich, man kann das, wir gucken jetzt immer auf so einen E-Com-Case, der ja auch vergleichsweise simpel ist, aber am Ende gibt es halt einen Umsatz.
Ja.
Je nachdem, wie du jetzt arbeitest, ob du jetzt sagst, hier, ich differenziere stark nach Awareness Stages durch, kannst du ja aber auch, die Möglichkeit besteht ja, wenn du so ordentlich arbeitest, sagen, ich gucke von hinten an, was habe ich für einen Abverkauf am Ende geleistet. Ich habe vorher Ads gelauncht, die gar nicht das Ziel hatten, primär den Abverkauf zu triggern, sondern zu erklären. Und dann kannst du eben, das ist eben die Aufgabe letztlich, finde ich, in der Detailanalyse, guckst du eben nicht bei allen auf dieselbe Metrik, sondern sagst dann, hey, wir haben hier viel weiter oben angesetzt, um halt ein neues Publikum zu adressieren, um in diesem Mechanismus oder dem natürlichen Verhalten des Algorithmus die am nächsten vor der Tür stehen, anzusprechen, entgegenzuwirken, um neues Publikum zu aktivieren. Und dann gucke ich da auf eine andere Metrik. Und da kann ich eben auch was draus lernen. Und das ist dann am Ende eben auch eine Detailarbeit, die, finde ich, bei vielen einfach dann weggelassen wird. Man muss es vom Case to Case sicherlich betrachten, ne? Aber die Möglichkeiten sind halt crazy.
100%. Also das ist vollkommen richtig, was du gesagt hast. Den Case, den ich jetzt gerade beschrieben habe in dem Beispiel, ist dann halt, du bist hart einfach nur auf Sales, willst einfach erstmal nur auf das optimieren und das ist für dich so das the main thing. Wenn du jetzt aber schon eine größere Brand bist, etabliert bist und du machst auch noch mehr jetzt mittlerweile in die oberen Awareness-Status, du gehst explizit auch mit deinem Content da eben rein, die musst du natürlich dann komplett anders bewerten. Also das sowieso. Ich habe jetzt mal nur das Beispiel gemacht, wie viele, was ich eben bei uns gerade oft sehe in diesen Creative Batches, wo dann hart auf KPIs gelauncht wird, wo es dann auf Last Touches, ich meine, viele nutzen auch Attributionstools, dann kann man dann auch sich nochmal andere Stats da nochmal zusätzlich anschauen, ist immer komplett individuell und das Video, du es auch schon mal gesagt hast, man versucht es halt so gewissermaßen irgendwo mit reinzusetzen, damit man so ein grobes Verständnis davon hat, aber wenn du natürlich auch noch die oberen Awareness Stages eher ansprichst, da zählen natürlich vielmehr auch nochmal die Storytelling-Metriken, wenn wir jetzt von Hook-Rate sprechen, die Hold-Rate und die ausgehende Klickrate.
Und das ist wichtig, finde ich eigentlich nur, dass du für dich selbst, basierend auf deinem Case, irgendwie sozusagen Akzeptanzraten festlegst.
Ja.
Was halt sonst immer passiert ist, naja, das ist halt das Beste von dem, was wir haben, aber das ist eigentlich kein Zugang, weil du hast am Ende einen Zielwert und das reicht oder reicht nicht. Und genauso kannst du es eigentlich bei allen Metriken, die du anlegst, kannst du sagen, okay, das ist jetzt für mich akzeptabel, gut genug, passt für den Case.
Ja. Ne?
So.
Ja. Um das mal in so einen Case auch zusätzlich zu machen und mal wirklich so ein Beispiel hier mit reinzubringen, das nicht so theoretisch ist, ich finde in so E-Com-Cases, wenn du so ein Produkt hast, das vielleicht 30, 40 Euro kostet, da ist die Customer Journey nun mal kürzer und da kannst du das erste beschriebene Beispiel von mir machen. Wenn wir aber jetzt auch bei uns mal Ads schalten und da müsste ich ganz vieles schon abdrehen, wenn wir haben beispielsweise Testimonials laufen, wenn ich nur auf den CPL schauen würde, Jesus Christ, dann würde ich nur Geld verbrennen. Was mir die Leute aber dann im Onboarding sagen, ist dann nochmals ganz anderes, dass sie die ganze Zeit irgendwie diese Testimonial-Ads sehen und es auch mal ausprobieren wollen, aber keiner ist direkt darüber gekommen, aber du holst die Leute trotzdem damit, auch wenn Meta sagt, Zero Leads kamen darüber. Es ist halt dann auch wieder, ne? Deswegen Case by Case, nur mal hier auch das Beispiel zu geben von längeren Customer Journeys.
Voll. Und ansonsten bestimmte Marketingmaßnahmen machst du sonst nicht. Podcast kannst du knicken, wenn du sagst, ich will darauf.
Wir auch. Wir kennen das selbst auch, wir haben auch einen Podcast. Deswegen,
aber wer macht denn sowas, ja?
Mensch. Und wir sitzen ja auch noch in einem.
Ja. Aber dann haben wir haben jetzt ein bisschen Launch, haben wir eben auch noch, muss natürlich passieren, in dem Circle habe ich fies übersprungen. Und wenn wir dann am Ende in der Auswertung sind, und das ist, ab dann beginnt das ja eigentlich erst, dann bin ich ja wieder auf los.
Dann bist du wieder auf los. Und wie die meisten Leute dann eben vorgehen, sagen wir mal, wir machen jetzt mal den Case, dieses Hard E-Com, du hast es, deine Winning Ads auf ROAS, auf New Customer Acquisition Costs, whatever, analysiert. Dann sagen wir mal, siehst du beispielsweise von den 50 gelaunchten Ads sind 10 deine Winner. Dann willst du im ersten Schritt erstmal nicht mit denen anfangen, was ist bei allen die anderen, die schiefgegangen sind, weil du so viel Commitment zu denen hast, weil du die so toll diese Woche designt hast, sondern du willst erstmal anfangen bei denen, die funktionieren und dir anschauen, warum funktionieren die. Habe ich irgendwie von den Storytelling-Metriken, die wir gerade angesprochen haben, von der Hookrate, wenn wir jetzt von Videos sprechen, von der Hookrate, von der Hold-Rate oder von der ausgehenden Klickrate, die CTR, habe ich dort irgendwas, was im Verhältnis zu meinem Account Average oder zu den anderen Ads, die ich in der Woche gelauncht habe, irgendwas, was raussteht? Ja. Und dann kannst du dir ableiten, okay, irgendwas scheine ich hier irgendwo wohl gut gemacht zu haben. Und dann kannst du dir anschauen, okay, irgendeine Metrik wird meistens davon off sein. Und dann möchtest du vielleicht schauen, okay, wie kann ich aus dieser Ad, was hier schon mal gut funktioniert, da ist meistens schon mal ein gutes Messaging drin, wie kann ich im besten Fall davon mehr machen? Sei es, ich möchte, weil wir jetzt von Meta Andromeda auch sprechen, noch mehr Diversität reinbringen. Ich lasse dieselbe Ad einfach einen anderen Creator machen, beispielsweise, was dann neu ist. Oder ich twiste einfach mal, hey, ich packe mal eine andere Hook irgendwie davor und kann vielleicht, ich erfülle meine Main KPI schon, das heißt, der ROAS passt als Beispiel. Aber die Hook-Rate ist im Verhältnis zu meinem Account Average oder zu den anderen Ads sogar eher schlechter, aber anscheinend funktioniert die Ad schon. Was ist, wenn ich eine bessere Hook davor packe? Vielleicht funktioniert die Ad noch viel besser. Und willst erstmal dann mit denen anfangen, die schon gute Ergebnisse liefern. Attribution ist mal außen vor, du kannst Last Touch, ne? Aber auf der Basis dann einfach mal anfangen zu arbeiten und deinem Creative Team Input für diese Woche geben, was sie diese Woche jetzt explizit angehen sollen.
Genau. Und dann, du hast es jetzt schon so schön beschrieben, ne? Dass du eben eigentlich schon auf der Suche nach dem Warum bist. Warum hat das funktioniert? Also du freust dich, dass es funktioniert hat. Offensichtlich besser, am besten ist es nicht nur eine, die funktioniert hat.
Ja, das wäre schlecht.
Aber mehrere haben funktioniert und du versuchst, die Gemeinsamkeiten daran zu finden, die eben beginnt von, hey, es wurde ausgespielt, wie teuer ist diese Ausspielung hier? Dann, wie oft wie viele Leute haben jetzt hier gestoppt in irgendeiner Form? Ist das überproportional, unterproportional? Im Prinzip alle Steps, die Leute im Kopf durchlaufen müssen, ja, bis sie eins weitergehen, kannst du halt durchanalysieren und dann sagen, okay, wo ist dieses Ding jetzt richtig stark? Weil, wie du schon sagst, es könnte auch sein, wir haben einfach ein bemerkenswert geiles Offer jetzt hier. Ja. Call to Action ist phänomenal. Eigentlich halten zu wenig Leute an, aber die gehen halt crazy. Das ist halt ein riesiges, genau, Potenzial dann nochmal in der Verbesserung des Ganzen. Das funktioniert nur, um es nochmal zu sagen, wenn wir das geil aufgesetzt haben mit so einer Naming Convention für die Auswertung, wie eben beschrieben, und uns dann die richtigen Metriken angucken.
So. 100%. Und wenn man das nicht hat, was viele da draußen haben, gibt es auch so tolle Möglichkeiten, dass mittlerweile über AI, dass man den Ad-Angle sich ausspucken lässt, ja, das Ad-Konzept und so weiter und so fort, kann man das sich auch auto-taggen lassen. Das geht auch, wenn man es mal wirklich noch nicht hat. Aber machen.
Es ist, ja, also natürlich, AI-Lösungen kommen in einem großen Maße auch in der, bei der Analyse. Und wenn du das verbindest mit den Performance-Daten, finde ich, ist das zum Teil, ich glaube, so muss man sagen, zum Teil bringt das halt nochmal ein paar gute Gedanken da rein.
Ja.
Weil du halt gezwungen bist, dich damit auseinanderzusetzen. Dann kommt halt eine These und die könnte halt kompletter Schwachsinn sein, wo du sagst, nee, du hast die Zielgruppe nicht verstanden, Maschine, ja, lass es. Aber es könnte auch sein, wie verdammt, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass das deswegen sein könnte. Ne? Zumindest setzt du dich halt nochmal auf einer anderen Ebene damit auseinander. Insbesondere, finde ich, ist das interessant, wenn man allein an einer Analyse sitzt. Im Unterschied zu, du machst das in so einem Team oder sowas da. Ne?
100%. Weil du halt auch nochmal dann anders gechallenged wirst, weil jeder hat halt nochmal so eine eigene Wahrnehmung von dem Ganzen. Genauso wie wenn du nur für dich selbst die ganze Zeit Ads kreieren würdest, auch immer schwierig.
Ja, es ist schwierig. Du hast eben auch nochmal gesagt, das fand ich auch nochmal wichtig, wie kriegen wir mehr Varianz rein, weil das auch gerade auch unter dem Aspekt letztes Update, also Andromeda, die Anforderungen sind eben nicht, ich nutze eine andere Schriftart, mach das Ganze nochmal, das ist keine Variante.
Macht den Button rot zu grün?
Ja, ganz genau, unbedingt.
Größter Hebel?
Wenn du jetzt so ein bisschen drüber gehst, wir sind jetzt einmal über den Prozess drüber gelaufen, ja, Max, ne? Und klar ist auch, dass das ist der Prozess, wie ihn jedes Unternehmen lebt und wie tief man in die Details geht, macht am Ende so ein bisschen den Unterschied, ob man mit einem, also ich glaube, wenn du es machst, kommst du schon mit überdurchschnittlichen Ergebnissen raus.
Ja.
Wenn du halt viel Liebe in den Prozess steckst, dann könnten deine Ergebnisse exzellent werden. Mit einem mittleren Kreativitätslevel, sage ich mal, wirst du schon wirklich exzellente Ergebnisse haben. Und das ist so ein bisschen, weil sich ja das Verhalten von Menschen, wir reden ja von Rezeption, wie gehen sie um mit Dingen, die ihnen entgegengeworfen werden, halt zum Glück ein bisschen vorhersagbar ist.
Ja, korrekt.
Sonst wäre der ganze Job ehrlich gesagt auch nicht möglich.
Korrekt.
Wären keine Muster da. Was sind denn so, kannst du aus den Erkenntnissen, die ihr gewonnen habt über die ganzen Ad-Accounts sagen, hey, bestimmte Formate sind besonders erfolgreich?
Ich habe ja auf dem Adscamp auch zum ersten Mal so ein bisschen unsere Stats geshared, haben wir mal so alles durchlaufen lassen, Disclaimer über AI-Labeling nämlich genau. Mhm. Das heißt, da ist natürlich auch irgendwo nicht alles 100% korrekt getaggt, aber was wir schon gesehen haben, was ein Format ist, also wir sprechen immer von Ad-Konzepten und vielleicht auch da mal ganz kurz, um Ad-Konzepte zu definieren, was wir darunter verstehen und auch der Großteil, ist klassisches Konzept wäre Talking Head Format, es wäre ein Testimonial und so weiter und so fort, dass man halt bestimmten Ads Namen gibt. Podcast Ads gibt's auch, ne? Man setzt sich hin, tut so, als würde man im Mikro reden und so weiter und so fort. Und eins, was wir immer wieder gesehen haben und was den meisten Spend bekommt und auch, also meistens Spend korreliert ja dann meistens hoffentlich auch mit bester Performance, sind so Talking Head Ads. Also klassisch in die Kamera sprechen, wie es viele eben kennen, es sind nicht einfach nur irgendwelche Static Ads, die von einem Canva-Template schnell dupliziert wurden oder von ChatGPT erstellt wurden, sondern Talking-Head-Ads, Founder-Ads, alles, was so in diese Richtung geht, ist schon durch die Bank, durch das, was wir sehen, wo einen sehr hohen Spend hat und auch entsprechend gute Kennzahlen bei, das heißt, der Hook-Rate, bei der Klick-Rate und auch beim Dranbleiben. Da ist es dann nochmal, kommt es auf die kleinen Details drauf an, wie ist dein Storytelling, aber wenn wir es von den Konzepten sprechen, die wir bei uns in der Plattform sehen, ist so klassisches Talking Head schon ganz weit oben mit dabei. Und es ist übergreifend von den Branchen her, sei es jetzt irgendwie E-Com oder auch Lead Gen.
Jetzt wäre es natürlich richtig gut, wenn man auch noch wüsste, was die anderen Konzepte sind. Und schade, du warst nicht beim Adscamp, dann kannst du es nicht wissen und kannst es nicht erfahren. Aber du kannst dich bereits jetzt eintragen in die Warteliste fürs nächste Jahr.
Kann ich nur empfehlen. Sonst verpasst man was. Es ist mit Abstand, wo man den meisten Input mitnehmen kann.
Ah.
Ja, es ist so. Du weißt es. Und ich darf sagen, ich mache hier massiv Werbung für. Aber ihr müsst kommen. Adscamp, absolutes Pflichtevent. Nächstes Jahr, ich vermute mal wieder im September, oder?
Ja, das ist korrekt. So, das war unser kleiner Werbetrack. Danke, dass du abgesprochen so partizipiert hast.
Na klar.
Aber ich habe auch tatsächlich gesehen, dass viele Leute sich emsig aufgeschrieben haben, was ihr da gesagt habt, weil das natürlich eine coole Pre-Selection ist, wenn man sagt, okay, der Markt zeigt, bestimmte Konzepte funktionieren on average, muss man immer so sagen. Ne?
It's on average, korrekt.
Funktionieren halt besser, natürlich hängt das auch ein bisschen damit zusammen, was sind die Branchen, die da unterwegs sind, wie groß sind die Unternehmen, ne? wenn du halt viele D2C-Marken hast, sieht es anders aus, als wenn du viele Enterprise-Unternehmen hast und so weiter.
Ja, ja.
Es sind also nicht die einzigen Möglichkeiten, trotzdem waren es echt spannende Erkenntnisse, die sich da rausgezogen haben. Wenn du so ein bisschen den Blick nach vorne machst, weil wie glaubst du denn, wird sich das Game jetzt auch unter dem Aspekt AI-Produktion nochmal verändern? Hast du dafür eine Idee?
Mein Take dazu ist, es wird erstmal eine massive Content-Flut geben, weil alle jetzt diese Tools nutzen werden, es gibt Canva-Templates schon, dann wird es jetzt über AI-Produktion, mittlerweile muss man auch echt sagen, wenn du jetzt mal zuletzt reingeschaut hast, was Meta auch selbst generiert, wenn du ein Static-Asset hochlädst, es ist mittlerweile echt ganz geil geworden, also kann man schon mal nutzen. Und ich glaube, da wird es schon erstmal eine riesige Content-Flut geben, aber vieles davon wird einfach nur nach 15 aussehen und gleich. Und ich glaube, da kommt dann der große Aspekt rein, was gute Marken von mittelmäßigen unterscheidet, ist, wie schaffst du es, dich zu differenzieren und von dieser Content-Flut irgendwo herauszustechen. Und da ist so dieses Konzept von den Big Ideas, dass man halt wirklich kreativ ist und wirklich auf große neue Ideen kommt, wie man es eben schafft, aus diesem ganzen Masse an Content-Flut und alles sieht irgendwie gleich aus. Das, was wir dann anfangs mal, was so UGC der Durchbrecher war und dann aber alle UGC gemacht haben und alle nur noch UGC und dann kommt vielleicht der High-Quality-UGC. Also du musst irgendwie schaffen, rauszustechen. Und die Marken, die das schaffen werden, keine Ahnung, was das Format sein wird. Es ist aber eher die Frage, und es ist auch egal, was das Format sein wird, es wird ein gutes Storytelling in irgendeiner Art und Weise sein und dass das mit deiner Zielgruppe resoniert. Und dann sind es die kreativen Ideen, die nicht am Schreibtisch meistens entstehen, wenn du geforst dich hinsetzt und versuchst jetzt kommt die kreative Idee, ich muss jetzt was Neues machen, die Account-Performance ist schlecht geworden, sondern das sind die Sachen, was du aus einer guten Recherche rausbekommst, wenn du dann weggehst vom Schreibtisch, mal eine Runde spazieren gehst, unter der Dusche und dann kommt, ach stimmt, ich kann es eigentlich genau so machen, weil du so viel Information gesammelt hast und dann aus dem Nichts kommst du im besten Fall mit einer Idee auf und genau diese Idee wird den Unterschied machen, wenn es gut exekutiert ist, zu dem, was sonst da draußen an der Masse an sehr ähnlichen und gleich aussehenden Ads rausschwimmen wird. Und da bin ich gespannt, was es sein wird.
Ich bin, sehr deckungsgleich, muss ich sagen. Ich glaube, es wird eine Flut geben. Und ich glaube, es ist eine Fehlannahme, dass das Thema AI-Produktion, das ja so demokratisiert, dem Schein nach, und allen zugänglich macht, dass es irgendwas günstiger macht. Die Flut an AI macht Dinge auch einfacher. Also wir haben immer noch sehr viele schlechte, händisch erstellte Creatives.
Oh ja.
So, das heißt also, das Level geht hoch. Das heißt aber, du musst besser sein als das, was die AI macht, in der Summe, als dieser ganze Noise, der produziert wird.
Ja.
Und es wird sich auch ein bisschen über das Media entscheiden, das muss man sagen. Also es wird sich über das Media entscheiden, weil du musst dann einfach einen höheren Druck am Ende aufbauen als andere, wenn du als Marke nochmal da durchstechen willst.
Ja.
Aber ein entscheidender Punkt wird eben auch sein, deswegen komme ich jetzt auch nochmal drauf, wie akkurat bin ich am Ende in meiner Zielgruppenanalyse, in meiner Ideenfindung, in meinem Briefing, in genau diesem Prozess, den du beschrieben hast, und dafür das wird, glaube ich, auch einen festen Unterschied, wird einen Unterschied machen, wie intelligent leite ich aus dem, was ich sehe, am Ende auch neue Ideen ab, komme auf irgendwas Frisches und so weiter, um rauszustechen und nicht einfach nur nachzuproduzieren, was die Maschinen sowieso gemacht haben. Und dafür ist übrigens, hey, kurzer Werbetrack, das Tool Dead Ads ganz fantastisch, weil es sehr einfach ist. Also, weil es dir auf einfache Art und Weise hilft, Muster zu erkennen, hilft, die wesentlichen Metriken festzuhalten und eine feste Rolle zu spielen dabei in deiner Produktion. Insbesondere, wenn man halt zwischen Performance-Marketing und Design zusammenarbeitet, ist das halt ein wesentlicher Faktor. Deswegen ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass viele der Top-Player in diesem Markt bereits Kunden bei euch sind. Punkt.
Kann man so sagen. Danke an der Stelle, freut mich sehr zu hören. Und was man halt schon oft merkt, ist, dass dazwischen den zwei Departments, wie du es gerade auch gesagt hast, halt einfach eine Gap gibt, sprich zwischen Creative und Performance, sei es über Briefings, sei es über ein nicht vorhandenes Verständnis vielleicht von bestimmten KPIs, die für Performance-Marketer gang und gäbe sind. Und ja, da gilt es halt einfach dran, die Lücke zu schließen.
Ja, aber es ist machbar.
Es ist machbar, definitiv. Sorry. Und den Prozess dafür haben wir gerade besprochen. Und in Support kann man natürlich dann auch durch ein Tool wie der das da beispielsweise haben, um da entsprechend zu supporten.
Ja, crazy, Max. Das war viel Input in 45 Minuten, wie ich gerade sehe.
Yes.
Vielen Dank dir. Ich glaube, ich kann sagen, dass es gar nicht so schwer ist, mit dir Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel kann man dich auf LinkedIn finden.
Das ist richtig.
So, wenn man sagt, hey, mir fällt gerade auf, ich mache ja auch Creatives und hätte da Bedarf, das wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit.
Gerne einfach da Bescheid geben, einfach mir auf LinkedIn schreiben, Maximil Modrich. Wenn ihr euch das mal genauer anschauen möchtet, was wir so machen, findet ihr auch auf unserer Website deadads.io mehr Informationen dazu mit einem Demo-Video und allem drum und dran. Aber ja, das ist immer nicht schwierig aufzufinden, würde ich sagen.
Nee. So, wenn ihr euch das jetzt angehört habt und sagt, das mit dem Creative Strategy Flywheel, das klingt erstmal ganz gut, wie diese Episode hat mein Leben verbessert, dann könnt ihr sie bewerten, positiv. Das geht eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr sagt, naja, das weiß ich aber besser, dann lasst das mit dem Bewerten und schreibt mir direkt.
Und mir auch direkt, weil da würde ich auch gerne wissen, was wir noch besser machen können, weil Feedback hilft immer, das ist wichtig.
So ist es. Und wenn ihr sagt, hey, mehr davon, Podcast kann man auch abonnieren, diesen hier auch, dann wird man informiert, wenn es neue Episoden gibt. Wenn ihr sagt, hey, der Max, der muss noch mehr erzählen, dann, unabgesprochen, machen wir sicher noch eine Episode.
Können wir lieben gerne machen, wenn es gewünscht ist. Bin ich am Start.
Alles klar. Vielen Dank dir, vielen Dank euch da draußen.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.
Tschö.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Shownotes.